So, hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 17. Mai, die Josefine Ortlieb und ich gehen jetzt wieder live.
Wir sind links
und launig
mit Josefine Ortlieb
und Kira Braun.
Hallo Fine.
Hi Kira, na, wie geht's dir?
Gut, ich bin bester Laune, ich muss nur gerade meine Kaffeetasse hier aus dem Weg räumen, damit ich ein bisschen dich nach hinten schieben kann. So, sogar noch ein Stückchen, das oben sitzen ist ja...
Jetzt aber. Lass uns das beide mal noch zurückruckeln, ja. Jetzt ist aber doch gut, oder?
Ja, jetzt ist super.
Ja, voll, weil wir haben letzte Woche die Kopfhörer vergessen, da gab es Ärger. Und aber okay, passiert.
Seid ihr wieder fit, Fine? Bei euch zu Hause?
Ja, noch nicht, leider noch nicht ganz. Also ich mache jetzt Homeoffice sozusagen, um den Kleinen nicht mit in den Bundestag nehmen zu müssen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber wenn ich arbeite, kommt er mit in den Bundestag und arbeitet sozusagen auch. Ich warte, bis die ersten Gehaltsforderungen kommen. Es kann nicht mehr lang dauern. Und das will ich ihm jetzt die Woche noch nicht so richtig, was heißt zumuten, aber wir sind die Woche noch zu Hause und ruhen uns ganz viel aus und ich kriege auch ganz viel gearbeitet neben sozusagen seiner Gesundwerdung, aber es gibt halt Grenzen, ne? Und das merke ich jetzt halt auch, wie verrückt das ist, dass man halt einfach an seine Grenzen kommt. Das hätte ich mir so gar nicht vorstellen können.
Ja, ich fand es auch echt gut, dass du uns die Woche da auch mitgenommen hast und ja auch in deinem Post, finde ich, voll prägnant geschrieben hast. Kind krank, gleich Mutter zu Hause. Und das ist halt in allen Bereichen und in allen Branchen, sage ich mal so, ob man jetzt in der Politik ist oder woanders. Ich meine, Family First, ja. Das geht halt auch einfach vor. Und wenn du dann trotzdem ja sagst, du kriegst sogar ein bisschen was gemacht, ist das ja umso besser. Aber dann hoffe ich, dass ihr bald wieder ganz auf den Beinen seid, euch gut auskuriert habt und wieder topfit durchstarten könnt.
Ja, genau. Ich glaube, die Zeit muss man sich dann halt auch nehmen. Das ist auch voll wichtig, was mich ein bisschen, geärgert hat, dass dann halt so eine Debatte angefangen hat, von wegen, können nicht auch die Großeltern oder kann ich auch der und der betreuen und so. Und ich finde total, man sollte mehr Partnerschaftlichkeit in Deutschland fördern, man sollte sich mehr darum kümmern, dass Männer und Frauen und die ganze Familie betreut und so. Aber ich finde total aber auch, dass niemand sich dafür rechtfertigen muss, wenn er sich dazu entscheidet, sein Kind zu betreuen, wenn es krank ist. Also egal, ob du eine Frau bist, ob du ein Mann bist, ob du Oma bist, ob du Opa bist. Und das hat mich total gestört, also dass man sich so in so einen Rechtfertigungsdruck kam. Genau, und so. Aber das ist halt einfach dann, das zeigt mir aber auch irgendwie, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hin sollten.
War das unter deinem Posting so? Ich hatte das nur gesehen und natürlich ein Like da gelassen, aber gar nicht die Kommentare jetzt noch weiter verfolgt. Genau, aber das ist ja auch so erschreckend, dass Leute das Gefühl haben, da reinreden zu dürfen. Also zu dürfen, dass man sich dazu sowas äußert und dass man dann irgendwie, sag ich mal, Vorwürfe macht oder Vorschläge macht. Und das ist, irgendwie auch im Internet nimmt man sich echt viel raus. Also.
Ja, und es ist wie dieses Ding, wenn du nicht arbeiten gehst, dann hast du als Frau irgendwie, bist du irgendwie nicht ehrgeizig genug, wenn du wenn du eher Lust hast, dich um deine Familie zu kümmern, wenn du arbeiten gehst, bist du eine Rabenmutter. Also das zeigt einfach so, unter welchem Druck man immer steht, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist schon krass. Also das finde ich immer wieder cool, dass wir das auch hier thematisieren können. Ich finde es auch gut, dass das viele andere Frauen thematisieren. Ich kenne aber auch Kolleginnen, die sagen, ich will gar nicht darüber reden, dass ich Kinder habe, weil dann geht direkt was los
diese
in den Köpfen von Leuten.
Los,
und das ist so, das ist echt verrückt. So, aber erzähl mal, wie war denn deine letzte Woche?
Anstrengend. Also ich muss sagen, im Moment ist es viel bei mir mit dem Referendariat und gleichzeitig geht jetzt die Arbeit hier im Landtag so richtig los. Aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß und bisher gelingt mir das auch echt gut unter einen Hut zu bekommen. Ich habe jetzt, ohne Brille, sorry, mittlerweile ganz ungewohnt. Stimmt, sie liegt auch hier neben mir, aber sie ist noch nicht so optimal eingestellt. Ich habe ein bisschen Kopfweh bekommen von den Druckstellen hin. Ich glaube, ich muss nochmal zum Optiker gehen. Der hat sie heute den ganzen Tag an und braucht jetzt mal ein bisschen Urlaub von der Brille sozusagen. Und ich sehe dich auch so ganz wundervoll.
Mir wäre es gar nicht aufgefallen tatsächlich.
Ja, und am Wochenende war ich dann in Köln unterwegs, habe die Jusos NRW und natürlich auch die SPD und Thomas Kutschaty im Wahlkampf unterstützt gehabt. Bin freitags hingefahren. Es waren auch einige Jusos aus dem Saarland dabei. Wir haben dann vor Ort die Kundgebung, diese Abschlusskundgebung auch besucht gehabt mit Olaf Scholz und Anke Rehlinger war auch da. Das war echt schön. Das war auch direkt vor der vor dem Dom, an der Domplatte seitlich. Also echt vor einer tollen Kulisse. Und abends sind wir dann noch so ein bisschen mit den Kandidierenden vor Ort durch die Kneipen gezogen. Kevin Kühnert war noch dabei. Stimmung war auch echt gut. Also es hat echt viel Spaß gemacht gehabt. Und am Samstag haben wir dann noch eine Flyer-Aktion gehabt. Ich habe die Lena Teschlade besucht aus Köln-Korweiler. Und die hat auch gegen den Trend, sage ich mal, der ja leider vorgeherrscht hat bei der Landtagswahl, ihren Wahlkreis direkt gewonnen und ist dann jetzt am Wochenende in den Landtag eingezogen. Die ist auch 34, also noch im Juso-Alter und da hatten wir direkt einiges auch zu besprechen und sie war auch sehr interessiert an meinen Erfahrungen jetzt die ersten Wochen im Landtag. Das war also echt cool. Und ja, Sonntag war dann Auftakt vom Stadtradeln. Das findet ja im Moment hier in Saarbrücken statt. Da waren wir mit einem großen Team auch ganz fleißig dabei. Das Wetter war fast zu schön. Also es war richtig warm. Ich kam ein bisschen ins Schwitzen auf jeden Fall. Okay. Es hat viel Spaß gemacht. Wir sind zum Deutsch-Französischen Garten gefahren hier. Was war echt eine schöne Strecke. Es waren auch viele vom ADFC, vom Fridays for Future dabei. Haben uns dabei auch ganz schön unterhalten. Also ein recht schönes Wochenende. Und dann habe ich natürlich Sonntag um 18 Uhr den Wahlausgang verfolgt. Das war ja dann als SPD-Mitglied, ich sag mal, weniger schön. Wir hätten uns ja natürlich ein stärkeres Ergebnis gewünscht gehabt. Für Thomas Kutschaty und für die SPD. Aber ja. Und bei dir? Dann war daheim wahrscheinlich trotzdem was los, wenn du ja gearbeitet hast.
Ja, wir waren einfach auch viel zu Hause und ich war aber trotzdem um 18 Uhr habe ich vom Fernseher gesessen, ganz gespannt. Und tatsächlich war ich ja nicht selber im NRW-Wahlkampf unterwegs und muss sagen, dass die Stimmung, die bei mir ankam, zumindest sich ein bisschen gegenteilig angehört hat zu dem, was man dann in dem 18 Uhr, beziehungsweise was wir auch jetzt im Endergebnis sehen, gesehen haben. Und deswegen war ich schon auch enttäuscht, ne? Es ist ein großes Wort, weil es jetzt ja im Saarland wäre ich enttäuscht. Dort tut es mir leid für die Genossen, sagen wir das, Genossinnen und Genossen sagen das lieber so. Und ist aber auch vielleicht im Moment auch nochmal Auswuchs. Ne? Wir sehen das sozusagen, wenn sich zuspitzt, oft die Partei, bei der Trend liegt, dann noch stärker wird am Wahltag. So, das war im Saarland ja auch so. Ne? Also wir waren ja auch immer gut in den Umfragen. Der Trend lag bei uns, lag bei der SPD, lag bei Anke Rehlinger. Und das hat sich dann am Wahltag, haben sich, glaube ich, dann viele auch nochmal, wollten das unterstützen, den Trend. Und ich finde, man hat das in Schleswig-Holstein gesehen, man hat das aber auch in NRW gesehen, dass die Partei, bei der der Trend lag, dann auch nochmal stärker wurde. Und vielleicht waren das dann einfach auch Entscheidungen am Wahltag von den Menschen. Mein Eindruck ist das genau wie in Schleswig-Holstein. Da haben wir auch uns beide zurückgehalten mit irgendwelchen, Analysen oder sowas. Dass da jetzt auch in NRW Aufarbeitung passieren muss und passieren wird. Trotzdem bleibt es spannend. Ne? Ich meine, es gibt nicht nur eine Regierungsoption. Es ist vollkommen klar, dass Hendrik Wüster jetzt da jetzt sondiert und so. Aber man weiß ja nie. Und da muss man so ein bisschen auch die Offenheit für haben und aber auch gar nicht aus so einem Großkotz von wegen wir SPD, wir wollen jetzt regieren, sondern einfach, weil es gibt mehrere Optionen und das muss man einfach genauso sagen. Ne? Ja. Und das ist so mein Fazit des Abends.
Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht in tiefe Wahlanalysen einsteigen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Zwei Sachen wollte ich aber gern sagen. Ich habe gesehen, dass der Konstantin uns gerade zuschaut. Das ist der Vorsitzende von den Jusos NRW. Und die Jusos NRW und natürlich auch die SPD, da haben ganz, ganz viele einen wahnsinnig engagierten Wahlkampf gemacht, der mir echt gut gefallen hat. Nicht nur, als ich vor Ort war, sondern auch aus der Ferne. Also ich glaube, da muss man auch mal Danke sagen für die ganzen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die im Land unterwegs waren. Und eine zweite Sache, die, glaube ich, in den nächsten Jahren echt ordentlich debattiert werden muss, auch abgesehen von NRW, war die hohe Anzahl der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Das hat mich wirklich erschrocken. Ich glaube, 56% war der Anteil, war die Wahlbeteiligung knapp in NRW. Und das macht mir schon Sorgen. Und da, glaube ich, muss man nochmal schauen, wieso sind so viele Menschen nicht zur Wahl gegangen? Kann man das wirklich nur mit gutem Wetter und ähnlichen Dingen beschreiben? Das glaube ich nämlich nicht. Und was sind da vielleicht auch die Lehren, die wir für Politik rausziehen müssen, auch für die anstehenden Wahlen in den nächsten Jahren? Weil das ist ein Trend, der echt gefährlich ist, gerade wenn wir sehen, wie es um die Demokratie in vielen Ländern steht. Und wenn man auch zurückblickt, wie hart erkämpft das Wahlrecht wurde und was für ein Privileg es ist, eine freie Wahl zu haben und eine geheime Wahl zu haben. Und ich glaube, da muss man sich auch nochmal hinsetzen und mit der Lupe drauf schauen, welche Lehren wir da auch jetzt nochmal mitnehmen.
Total. Ich fand, das ging an dem Wahlabend selber, ich weiß nicht, wie es dir ging, so ein bisschen unter. Da hat man das gar nicht. Mir wurde das erst am nächsten Tag, als ich dann wirklich, es gibt ja immer auch ausgearbeitete Wahlanalysen mit Wählerwanderung und ne, wo jetzt Stärken und Schwächen lagen und so. Und da ist mir das erst richtig bewusst geworden. Und ich war ja, das hatte ich, glaube ich, erzählt, in Finnland in der Woche, also vor anderthalb Wochen. Und da haben die uns so total, ne, in Deutschland, ihr seid so ein Land, wo die Leute noch so krass zur Wahl gehen und ihr habt so eine wahnsinnig hohe Wahlbeteiligung. Und dann haben wir das auch diskutiert und dann wurde halt auch klar, bei uns eher so auf kommunaler Ebene läuft es nicht gut. Dann gehen die Leute halt weniger zur Wahl und fühlen sich nicht so angesprochen, was spannend ist, weil ja genau da die Politik bei ihnen vor Ort passiert. Und das muss man auch nochmal sich angucken, warum das so ist. Aber dass jetzt auch bei einer Landtagswahl und vor allen Dingen auch in Westdeutschland die Wahlbeteiligung so schlecht ist, das muss man sich echt anschauen. Und man muss auch überlegen, ob das sozusagen auch was damit zu tun hat, wie am Ende der Wahlkampf sich entwickelt hat. Es gab, glaube ich, nicht so eine richtige Polarisierung. Und oft da, wo Polarisierung ist, wenn die Leute das Gefühl haben, sie haben wirklich was zu entscheiden, gehen sie ja auch eher zur Wahl. Das ist ja auch was wir wissen einfach. Und scheinbar ist das in NRW nicht gelungen. So. Aber ja, das stimmt schon. Und weißt du, die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat, ob eher junge oder eher ältere Menschen nicht zur Wahl gegangen sind?
Habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf. Ich weiß, dass im Saarland der Anteil von Jungen und die nicht zur Wahl gegangen sind, recht hoch war. Aber ob das jetzt in NRW so war, das kann ich mir aber nochmal angucken für nächste Woche und vielleicht zwei, drei Sachen dazu lesen, was denn so politikwissenschaftliche Ansätze sind oder Erklärungen sind. Das finde ich nämlich echt ein spannendes Thema. Vielleicht könnt ihr ja auch mal, die uns gerade zuhören und zusehen, eure Eindrücke uns schildern. Ich finde das immer ganz spannend, das auch mitzunehmen. Aber Fine, weißt du, was heute für ein Tag ist? Abgesehen vom Wochentag und dem Datum.
Ich weiß nicht, der Tag, an dem du dein krass grünes Jackett halt morgen
auf jeden Fall dafür entschieden hast. Heute hat mich der Sommer- und Frühlings-Vibe gekickt, das stimmt. Aber okay, dann vielleicht noch ein Tipp. Das ist ein schwieriger Tipp. Es ist auf jeden Fall eigentlich ein farbenfroher Tag. Heute ist nämlich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ida Hobbit.
Ich weiß, was für ein Tag ist, aber ich wollte, dass du es sagst, weil, Kira, und darüber müssen wir jetzt dringend reden, ob es Ida Hobbit oder Ida Hobbit heißt.
Ja, das ist eine große Frage. Ja, also ich nenne es Ida Hobbit, weil ich finde es einfach gut.
Ich auch. Und damit haben wir, und damit haben wir zwei das, glaube ich, jetzt auch sozusagen mal festgelegt.
Generell geklärt auch.
Ja, gut. Weil so irgendwer muss es ja machen. Also ganz ehrlich, irgendwer muss es ja entscheiden. Und ich finde es gut, dass wir das entschieden haben. Ich habe dazu nämlich heute ein Reel gedreht.
Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Das gibt es auch
noch
nicht.
Ach so, okay. Oh, ich wollte gerade schon sagen, wann verpasse ich sowas denn?
Nee, genau. Das haben wir nach unserer Instagram-Live-Geschichte aufgehoben. Und da gab es nämlich die Debatte über Ida Hobbit oder Ida Hobbit. Und ich finde, Ida Hobbit hört sich falsch an.
Ja, ich finde auch. Es ist einfach, Genau.
Genau, wir sollten vielleicht nochmal einmal erklären, was politisch dahinter steht und nicht einfach
genau.
uns nur über den Namen unterhalten sozusagen.
Und zwar ist es ja der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, weil eine Phobie gibt es nicht. Genau. Und was ich mega schön finde, wir haben im Saarland an ganz, ganz vielen Gebäuden heute die Regenbogenfahne gehisst.
Ach, echt?
Ja, vor dem Landtag, cool. Vor der Staatskanzlei. Also echt ein richtig schönes Zeichen. Das hat mir voll gut gefallen, dass das auch ausgestrahlt wurde. Und der Sascha Haas, beziehungsweise mein Kollege und unser Freund, hat dazu auch eine Pressemitteilung geschrieben und nochmal auf ein paar Punkte hingewiesen, die wir hier im Saarland anpacken wollen. Da stand unter anderem drin, dass wir geschulte Ansprechpartner bei der Polizei haben wollen für Fälle, die man vielleicht im Alltag erlebt hat, im Internet erlebt hat, wie auch immer, dass man da geschultes Personal hat, die da auch sensibel sind, die das ordentlich erfassen. Und das ist der nächste Punkt. Wir wollen in der Kriminalstatistik auch eine gesonderte Erfassung haben, damit man auch einen Strich drunter ziehen kann und wirklich weiß, steigen die Zahlen, wie viele Fälle gibt es und natürlich kontinuierlich und weiterhin gegen homophobe bzw. homofeindliche, transfeindliche Gewalt kämpfen und auch dafür Strategien auch in der Landesregierung entwickeln, was man tun kann. Und haben heute Morgen natürlich auch die Fahne gehisst und Sascha hat richtig coole Regenbogensocken an heute. Also steht alles hier im Landtag heute in diesem bunten Zeichen.
Okay, das heißt daher deine Entscheidung auch vielleicht für die Jacke, aber genau, ich habe mich natürlich dann auch irgendwie nochmal heute ganz viel damit beschäftigt und habe gesehen, dass, glaube ich, knapp 1000 Fälle so registriert sind. Also zu dem, was du gesagt hast, es ist nicht richtig erfasst. Also man weiß sehr selten, worüber man redet, beziehungsweise man weiß selten, wie groß ein Problem ist, wenn man nicht wirklich Zahlen dazu hat. Und deswegen halte ich die Forderung für total wichtig, weil 1000 Fälle ist ja absurd, wenn wir wissen, dass queere Menschen tagtäglich von Beleidigungen, Diskriminierungen, Bedrohungen, Übergriffen betroffen sind. So, dann kann das ja nicht stimmen. Und deswegen finde ich eure Forderung da wirklich gut und richtig und glaube halt, das wird auch helfen, Sichtbarkeit sozusagen für die Problematik zu schaffen. Und das müssen wir echt hinkriegen, weil irgendwie ist es 2022 und ich habe heute nochmal nachgelesen, dass dieser Tag 1990 sozusagen nicht entstanden ist, aber 1990 hat die WHO entschieden, Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten rauszuholen. Und das ist sozusagen der Ursprung dieses Tages, der dann seit 2004, glaube ich, dann auch wirklich begangen wird. Aber am 17.05.1990 hat die WHO das entschieden. Ne? Das sind 32 Jahre, das ist ein bisschen weniger, als ich alt bin. So. Erst seitdem gilt Homosexualität nicht mehr als Krankheit. Und das ist halt krass. So. Und natürlich ist seitdem auch wahnsinnig viel passiert. Die Gleichstellung wurde vorangetrieben und wir haben das an vielen Stellen auch schon geschafft, aber trotzdem sozusagen diese Alltagsdiskriminierung, die Menschen, queere Menschen erleben, gerade auch am, ich glaube zum Beispiel auch auf dem Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz und solchen Dingen, die ist halt immer noch voll krass so. Das sieht man auch zum Beispiel bei der Antidiskriminierungsstelle, die ja so eine Art Beratungsstelle ist, wenn du betroffen bist und da gibt es diese Fälle nach wie vor zuhauf, ne? Also dass Menschen wegen ihrer Sexualität in irgendeiner Art und Weise diskriminiert werden. Und es ist schon auch erschreckend zu sehen, dass wir 2022 da noch nicht weiter sind. Und deswegen ist der Tag gut und wichtig. Und es gibt die Woche sozusagen, beziehungsweise es gibt da immer auch noch was, worauf wir hinweisen müssen, weil in Deutschland gab es ja auch einen Paragrafen, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Und das ist der Paragraph 175. Und heute ist der 17.05. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit gedacht, irgendwie das hätte irgendwas miteinander zu tun. Hat es aber nicht.
Das ja. Stimmt, das hätte wäre auch ein guter...
Wäre auch möglich, ja. Und da gibt es ja Entschädigungszahlungen. Und das war ja auch sozusagen auch so ein Projekt von Heiko Maas, der das auch mit angetrieben hat. Und da muss man auch unbedingt immer darauf hinweisen, dass es da immer noch die Möglichkeit gibt, Entschädigungen zu erhalten, weil das einfach Unrecht war, Menschen zu verurteilen und dass man sie deswegen entschädigen muss, weil die teilweise ihr Leben lang unter dieser Kriminalisierung gelitten haben. Und das ist schon was, worauf man vielleicht auch heute nochmal hinweisen sollte.
Aber es gibt ja auch immer noch von staatlicher Seite Diskriminierungen. Da fällt mir immer das Blutspendeverbot von homosexuellen Menschen ein. Da gab es aber, glaube ich, im Herbst Entschärfungen, dass
darfst sozusagen als homosexueller Mann, es geht ja nur um Männer, es geht ja nicht um Frauen, um homosexuelle Frauen, sondern um homosexuelle Männer, und du darfst nach einem Jahr Sexfreiheit, ist das ein richtiges Wort? Geschlechtsverkehrfreiheit, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, darfst du Blut spenden. Also wenn du ein Jahr abstinent, das ist ein gutes Wort, abstinent
gelebt. Das ist ein seriöses Wort, aber das andere ist sehr einprägsam und alle wissen, was gemeint ist. Ja.
Okay, darfst du Blut spenden. Also ein Jahr
was ja auch absurd ist. Also ist ja völlig absurd. Also ich meine, was ist das für eine Regelung? Das Bild, das dahinter steckt, bleibt immer noch ähnlich, und deswegen, finde ich, gehört es komplett abgeschafft. Ich denke, da werden wir auch in den nächsten Jahren uns weiter für einsetzen, immer wenn die Debatten aufkommen, und nicht nur an solchen Tagen wie im Christopher Street Day, den wir jetzt hier auch im Saarland ja am 12., glaube ich, ja, nochmal begehen, oder am Eider-Hobbit, wie wir ihn nennen, sondern auch darüber hinaus, dass man auf solche Strukturen auch nochmal hinweist. Ja, aber wie gesagt, ich fand das heute, und ich sehe es auch aus meinem Augenwinkel hier, super schön, dass die Beflaggung angepasst wurde mit den Regenbogenfahnen, und dass dann vielleicht auch Leute, die vorbeifahren, einfach denken, oh, warum hängen die denn da, sich dann vielleicht informieren oder einfach das Symbol wahrnehmen und mehr Sichtbarkeit geschaffen wird. Das ist ein guter Schritt.
Ja, total. Cool, dass ihr das macht, auf jeden Fall, auch im Saarland.
So, ja, gefällt mir auch gut.
Na.
Ja, und morgen steht jetzt die nächste...
Kira!
Oh, ja?
Wir haben ja das mit den 5 Fragen aufgegeben, möchte ich noch hier kurz sagen. Ja. Aber ich habe sozusagen, außer du willst jetzt noch was sagen, hätte ich noch eine Frage.
Ja.
Die, also wenn jetzt, weil ich habe die Woche gesehen, dass es Spaghetti Bolognese gab in der... Kantine. Ja. Ist das richtig?
Ja, Fine.
Okay. Gut, und jetzt habe ich mir überlegt, wenn deine Landtagsfraktion, also alle deine Mitglieder der Landtagsfraktion, eine Spaghetti Bolognese wären, wer wäre das Hackfleisch?
Der Name ist heute schon oft gefallen, aber das Hackfleisch wäre ganz klar Sascha Haas, weil ich niemand kenne, der sich Hackfleisch so verbunden fühlt, wie er es tut. Aber ich muss auch wirklich zu meiner Schande gestehen, Fine, es ist ja so, es gibt jeden Tag ein Stammessen im Landtag, das wechselt jeden Tag. Ein vegetarisches Gericht, das wechselt jeden Tag, und ein Wochengericht. Und das Wochengericht ist Spaghetti Bolognese, das heißt, es gibt es jeden Tag, und ich habe es halt schon wieder gegessen. Jo, und dann habe ich gedacht, ob ich es in meine Insta-Story lade, aber ich wusste ja, wie genau alle hinschauen und dass dann alle sagen, es gab es auch gestern schon, aber ja, ich stehe dazu, es gab heute schon wieder Spaghetti Bolognese bei mir, und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das die Woche noch ein drittes Mal esse. Also.
Kein Problem. Dann, ich hab noch vielleicht ein oder zwei Anschlussfragen, und zwar, was ist das Wichtigste bei einer Spaghetti Bolognese? Hackfleisch oder die Nudeln? Und wenn es die Nudeln sind, würdest du dann sozusagen deine Meinung, wer das Hackfleisch ist, nochmal ändern?
Nee, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass die Soße wirklich lange eingekocht hat. Also wirklich sehr, sehr lange kocht. Das ist kein Gericht, das man sich mal schnell abends machen kann. Also geht natürlich auch, schmeckt dann auch dann wunderbar. Aber die beste Variante ist, wenn man echt Zeit hat und so 3-4 Stündchen die Soße einkochen lässt. Und wer die Nudel wäre, das würde ich jetzt mal nicht beantworten.
Okay, wenn du es so sagst, hört sich das echt komisch an. Ich ziehe die Frage zurück. Okay?
Ja, alles und klar. Wird aber noch, weil wir eigentlich ja zeitlich schon wieder gut dabei sind, eine Sache dir erzählen wollen. Und zwar,
ja, unbedingt. Sorry, ich habe dich auch unterbrochen.
Nee, gar nicht, aber gar nicht. Morgen ist ja wieder Plenum. Mhm. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen gespannt. Und wir haben morgen das Schulmitbestimmungsgesetz auf der Tagesordnung stehen. Das wurde ja schon im letzten Jahr, war das sogar diesem Jahr, novelliert. Da waren wir noch in der Großen Koalition und da konnten einige Punkte auch schon umgesetzt werden. Aber ein Punkt, der uns wirklich super wichtig war, eben nicht. Und zwar, dass wir die Schulsozialarbeit gesetzlich verankern und damit auch den Fachkräften in bestimmten Gremien mehr Mitspracherechte geben, aber eben auch das zur Regelleistung im Schulrecht machen. Und das wollen wir jetzt morgen angehen. Freue ich mich schon sehr drauf und bin da auf die Debatte gespannt. Und morgen ist dann auch endlich soweit, weil wir jetzt hier schon so oft über die Ausschüsse gesprochen haben, dass wir morgen die Besetzung beschließen und ich dann auch super officially erzählen kann, in welche Ausschüsse es für mich geht. Und da werde ich dir natürlich, Fine, direkt Bescheid geben.
Okay, alles klar. Ich hätte gern exklusive Informationen.
Auf jeden Fall.
Das würde ich mir auch wünschen, genau, weil du jetzt sozusagen die Plenarwoche ansprichst, mal abgesehen davon, dass ich das mit dem Schulmitbestimmungsgesetz mega gut finde, darfst du dann reden oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Morgen dürfen andere ihre erste Plenarrede halten, also ich habe morgen sozusagen einen ruhigen Tag, darf das Ganze live mitverfolgen und mitfiebern, aber darf auch ein bisschen entspannen, weil ich morgen nicht nach vorne muss, also...
Ja, vielleicht würde ich noch einmal kurz, weil wir auch den Anspruch haben, ein bisschen hier über unsere Woche zu reden, vielleicht dann auch noch mal ganz kurz zu unserer Plenumswoche was sagen, weil wir die Woche auch schon ein paar Dinge sozusagen finalisieren, die wir schon gestartet haben. Wenn ich an das 9-Euro-Ticket denke, ist das wirklich was... wir haben jetzt gerade eine Anhörung dazu gehabt und ich habe mir die zufälligerweise angeguckt und da haben auch alle Experten gesagt, dass das auch ein großes sozialpolitisches Projekt natürlich ist, also weil das einfach viele Menschen wirklich effektiv entlastet so. Ja. Dann haben wir zum Beispiel die Woche auch ein Sanktionsmoratorium im Plenum. Das bedeutet, dass wir Menschen von Hartz IV endlich sanktionsfrei stellen. Es gibt noch eine Möglichkeit, bis zu 10% zu sanktionieren bei wirklich sehr starken Verstößen. Aber das war ja immer unser Wunsch hin zu einem Bürgergeld auch, ne? Und das finde ich ist auch sozusagen für mich so ein Highlight der Woche. Und Olaf Scholz redet macht eine Regierungserklärung zur Europapolitik, weil anlässlich dieser europapolitischen Fragen machen das ja die KanzlerInnen immer. Und das wird auch total spannend.
Welcher Tag ist das denn? Weiß man das schon?
Am Donnerstag um 9
Donnerstag
Uhr. Also
cool.
Genau, das
wird ja auch immer übertragen, ne? Also kann man da ja
genau,
auch wenn man
das sollte man sich auch unbedingt angucken. Gerade wir haben ja letzte Woche so viel über Europa geredet und auch über die Frage sozusagen Europa jetzt wächst Europa gerade stärker zusammen oder sind wir so gespalten wie nie? Darüber haben wir letzte Woche ein bisschen geredet und ich glaube, dass so eine Grundsatzrede von dem deutschen Bundeskanzler auch noch mal vieles ändern kann und nochmal Dinge auch sehr deutlich machen kann. Deswegen freue ich mich da total drauf. Das wird ganz, ganz besonders auch. Ja, ich würde das erstmal bei den Highlights lassen. So. Dann haben wir ja schon vier Hinweise gegeben. Morgen kann man gut euer Plenum angucken und morgen dann, ich glaube, so ab 16 Uhr kann man auch bei uns mal reinschauen und noch besser am Donnerstag um 9 Uhr, wenn der Kanzler seine Regierungserklärung abgibt.
Sehr cool. Und ich habe noch einen saarländischen Hinweis zum 9-Euro-Ticket. Und zwar kann man beim SaarVV, das ist ja unser Verkehrsverbund hier, ab dem 23. Mai das 9-Euro-Ticket auch erwerben. Also alle ran an die Tickets und es lohnt sich echt krass. Heute hatte ich noch einen Termin außer Haus und es war nicht weit weg, aber ich war spät dran, wie so oft. Und deswegen bin ich mit der Saarbahn gefahren und war perfekt in der Zeit, sogar 3 oder 4 Minuten vorher da zum Durchschnaufen noch. Und ich habe für die Kurzstrecke jeweils, also hin und zurück, 1,90 Euro bezahlt. Kann man sich schon mal ausrechnen, was das jetzt heute am Tag war. Und 9 Euro für einen Monat für den gesamten Regionalverkehr, nennt man das, ne? in ganz Deutschland, was echt so krass ist. Also echt ein super Angebot. Das heißt, nutzt das echt. Ich glaube, wir haben auch echt da jetzt die Chance zu zeigen, wie gut vergünstigte Preise ankommen und wie viele Leute vielleicht auch umsteigen. Also ich sehe da schon auch so ein bisschen die Verantwortung, jetzt zu sagen, man nutzt es auch. Also nochmal der Aufruf an alle, ab nach Sylt.
Genau, und wir machen unseren Saarland-Tag mit dem 9-Euro-Ticket. Ich bin total gespannt, wie weit wir kommen. Da müssen wir uns noch eine coole Sache ausdenken, wie wir unsere Route zusammenstellen. Ob wir echt unsere Menschen hier fragen, ob wir sie besuchen kommen sollen. Das wäre mein Wunsch, aber wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. Ansonsten bedanke ich mich für das nette Gespräch, und man kann das Gespräch sich ja auch nochmal anhören. Das ist nämlich das Gute an Gesprächen. Die kann man sich in der Regel nochmal, wenn man die aufnimmt, kann man sich die nochmal anhören. Genau, bei allen großen Podcast-Anbietern, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kira. Und mir, ich freue mich, wenn nächste Woche bin ich nochmal im Saarland, und dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Oh, irgendwo. Schön. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen schöner als das Digitale, wenn man sich darüber hinaus noch mal sieht. Da freue ich mich drauf. Dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche, und wir hören und sehen uns.
Dir auch morgen. Viel Spaß.
Ciao, danke. Ciao. Bis dann.